Mein Name ist Gertrud Zelzer, ich bin Mitarbeiterin der Aktion Dritte Welt Saar. Ich sage euch gleich auch nachher noch was zur Aktion Dritte Welt Saar. Zu mir gibt es eigentlich nur zu sagen, dass ich seit 1982 bei der Aktion Dritte Welt Saar arbeite. Und ich bin Buchhändlerin, ich habe zwei Buchhandlungen im Saarland und von daher hat sich ein Teil meiner Beschäftigung mit dem Thema natürlich auch aus meiner beruflichen Arbeit ergeben. Aber fangen wir mal ganz anders an. Jetzt klappt es nicht mehr. Was mal so. Ah. Afrika ist schwarz, Afrika ist arm, Afrika ist ursprünglich, Afrika ist exotisch, Afrika ist unterentwickelt. Afrika leidet an Hunger, Krieg, Korruption, Naturkatastrophen und ethnischen Konflikten. In Afrika gibt es wilde Tiere und Kindersoldaten. Afrika ist nicht bereit für die Demokratie. All das wissen wir in Europa über Afrika. Aber woher wissen wir das alles und warum glauben wir, dass es stimmt? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Und darum wird es heute Abend gehen. Genau dieses Thema. Wir sprechen also eigentlich über uns selber. Wir sprechen nicht heute Abend über Afrika, sondern über unsere Bilder und Vorstellungen zu Afrika. Das ist ein großer Unterschied. Wir sprechen über das, was wir glauben zu wissen, ohne es vielleicht tatsächlich zu wissen. Ja, der Vortrag selber heißt Afrika-Bilder in Kinderbüchern, eine kritische Reflexion. Ich komme von der Aktion Dritte Welt Saar. Das ist eine politische Organisation mit Anspruch auf Veränderungen hier vor Ort. Also wir sagen, unser Anspruch ist nicht, ein Entwicklungsprojekt irgendwo in einem sogenannten Dritte Weltland zu haben, sondern wir sagen, wir müssen hier bei uns vor der Tür was verändern. Wir streiten dafür, dass jeder Mensch nach seinen Vorstellungen frei von Armut und Hunger leben kann und sind der Meinung, dass die materiellen und kulturellen Güter einer Gesellschaft für alle da sind und auch verteilt werden müssen. Wir beschäftigen uns mit ganz unterschiedlichen Themen. Einmal mit dem Thema, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit für euch, Agrarpolitik. Also wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema Landwirtschaft. Da haben wir eine eigene Arbeitsgruppe dazu. Es liegt hinten auch ein bisschen Material genau zu diesem Thema aus. Wir beschäftigen uns seit unseres Bestehens mit dem Thema Atomenergie, Atomkraftwerke durch das französische Atomkraftwerk Cattenom, was direkt bei uns vor der Haustür ist. Wir arbeiten zum Thema Flucht, Asyl, Rassismus. Wir sind im Vorstand des Saarländischen Flüchtlingsrates aktiv und arbeiten zum Thema Antisemitismus, Islamismus, Globalisierung, haben einen Dritte Weltland, aber gleichzeitig sehr viel Kritik an dem, was fairer Handel ist. Da liegt auch einiges hinten aus. Also da gehen wir eigentlich hin, dass wir sagen, wir machen das zwar, aber haben auch gleichzeitig viel Kritik. Das wäre auch nochmal eine abendfüllende Veranstaltung. Wir haben publizieren relativ viel. Ihr findet diese Sachen in der Regel zum Downloaden auf unserer Website. Also www.atravisar, da kann man diese Sachen auch gut finden. Während des Vortrags werde ich Bilder zeigen, die eindeutig rassistisch sind. Ich werde auch Begriffe verwenden, die rassistisch sind. Also ich finde es sehr schwierig, das in das eigene hineinzugehen, ohne diese Begriffe zu verwenden. Es geht mir darum nicht darum, Rassismus zu verstärken, sondern eigentlich darum, wie viel von unseren Bildern und Vorstellungen gibt es noch. Zum Beispiel sowas. Bilder in Kinder- und Jugendbüchern sind immer sehr brisant, weil Kinder sich weniger gut gegen sie wehren können. Ich denke, hier ist jedem klar, warum dieses Bild rassistisch ist. Die eindeutigen Bezüge sind klar. Für Kinder ist es aber sehr schwierig. Und für Kinder lügen Texte und Bilder, wenn sie noch sehr klein sind, zuerst mal nicht, sondern es ist die Wahrheit. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass man das klar hat. Wir haben eine Grundannahme, die besagt, Politik spiegelt sich im scheinbar unpolitischen Kinder- und Jugendbuch wider. Das heißt, das werde ich nachher herausarbeiten, in der gesamten Geschichte, der gesamten deutschen Kolonialgeschichte verändert sich auch die Aussagen, die es zum Thema Afrika im Kinder- und Jugendbuch gibt, die verändern sich und entwickeln sich. Ja, Bilder und Texte lügen für Kinder nicht. Fangen wir mal mit einem ganz einfachen Lied an, mit den sogenannten 10 kleinen Negerlein. Das war ein Lied, das diente zum Zählenlernen im Kindergarten oder der Grundschule. Und es gibt tatsächlich immer noch Kinder- und Bilderbücher, wo das abgedruckt ist. Also Sie werden das finden, wenn Sie das suchen. In dem Jahr, in dem in Berlin die Kongo-Konferenz am grünen Tisch über die Aufteilung Afrikas entschied, das ist also das höchste zeitgenössische Darstellung, in dem Jahr ist dieses Lied das erste Mal erschienen. Es gibt über 100, also in diesen über 100 Jahren sind ganz viele verschiedene Textversionen auch erschienen. Da sind wir auch schon bei einem ganz aktuellen Thema, bei der sogenannten N-Wort-Debatte. Das N-Wort ist eben kein wertfreier Begriff. Menschen werden nicht nach ihrem soziokulturellen oder geografischen Herkunft bezeichnet, sondern nach dem körperlichen Merkmal der Hautfarbe. Damit ist eine beabsichtigte oder auch unbeabsichtigte oder auch unfreiwillige Abwertung verbunden. Das Wort ist nicht nur aufgrund seiner Geschichte problematisch, sondern auch wegen dem ständig vorhandenen Alltagsrassismus, den Menschen hier ausgesetzt sind. Eine gute Zeit lang war es völlig normal, dieses N-Wort zu benutzen. Also das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Also im Duden hat es sich irgendwann im Laufe der letzten 10, 15 Jahre verändert. Aber das war eigentlich eine ganz lange Entwicklung. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr diskriminierende Begriffe. Wenn von Menschen aus Afrika die Rede ist, tauchen bis heute immer wieder Begriffe auf, die aus der Zeit des Kolonialismus stammen. Damals wie heute sind sie abwertend, diskriminierend oder ganz einfach falsch. Also zum Beispiel Eingeborene, Häuptlinge, Stamm und so weiter. Diese Begriffe werden verwandt. Also man verwendet nicht gleichwertige Begriffe, die man hier in Europa für etwas verwenden würde, sondern verwendet ganz andere Begriffe von vornherein auf die Ungleichbarkeit und auf die, also um auch die Vergleichbarkeit und die Gleichwertigkeit auszuschließen. Zum Beispiel zum Thema Stämme und Stammessprachen. Der Stamm ist eigentlich ein Begriff, der sich auf eine Urgesellschaft bezieht und auch den Eindruck des Nicht-Entwickeltseins erweckt. Dazu gibt es dann einen Sozialwissenschaftler, der lebt in den USA und in New York und ist aber aus Uganda, und Mahmoud Mamdani heißt der, der sagt, was macht 2 Millionen Norweger zu einem Volk und ebenso viele Baganda zu einem Stamm? Ein paar hunderttausend Isländer zu einem Volk und 14 Millionen Hausa-Volk zu einem Stamm. Es gibt dafür nur eine Erklärung, das ist Rassismus. Es ist natürlich nicht immer ganz so einfach, Sprache verändert sich ja auch. Zum Beispiel der Begriff Black ist geprägt von den Auseinandersetzungen in den USA, den Auseinandersetzungen um Rassismus. In den 60er Jahren in den USA im Kontext der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, zwischen also Martin Luther King auf der einen Seite und Black Panther Party auf der anderen Seite, ist dieser Begriff des Blacks, also des Schwarzen, als politischer Begriff auch gewachsen. Heute bezieht sich dieser Begriff auf die soziokulturelle Identität schwarzer Menschen. Weiß jemand, von wann dieses Bild ist? Ne? Ein Sportler hier?
Sprich. Auch von der Olympiade 1968.
Also, das ist der Sieger, das ist die, du hast recht, in Mexiko, Siegerehrung des 200-Meter-Laufs der Olympischen Spiele in Mexiko. Erster wurde Tommy Smith, zweiter wurde Peter Norman aus Australien und dritter wurde John Carlos. Die beiden amerikanischen Sprinter zeigen den Black Power Pose und Peter Norman zeigte sich eigentlich solidarisch der Australier. Er trug eine Plakette mit dem Menschen, mit dem Logo eines Menschenrechtsvereins an seinem Trainingsanzug. Er durfte dann 1972 in München, obwohl er sich qualifizierte, nicht mehr starten bei der Olympiade. Also das sind Dinge, wenn man sich das heute so überlegt, das ist schon ziemlich heftig. Und als im Jahr 2000 die Olympischen Spiele in Australien waren, in Sydney, erhielt er keinerlei Einladung, auch nur diese Spiele zu besuchen. Erst 2012 entschuldigte sich das australische Parlament 4 Jahre nach seinem Tod. Also was noch ganz schön ist, also was noch ganz schön allerdings ist, die beiden, die hier auf dem Siegertreppchen noch stehen, haben bei der Beerdigung seinen Sarg getragen. Ja, gehen wir mal noch weiter mit dem sogenannten Kinderlied. Sie sehen hier ein Buch aus dem ist im Moment vergriffen aus dem recht renommierten Koppenrad Verlag. Das dürfte für viele, für die Jüngeren von Ihnen vielleicht ein Buch aus der Zeit sein. Es war lieferbar bis ca. 1997 und ist also ganz hübsch aufgeputzte, sehr modisch aufgeputzte kleine Negerlein. Vordergründig ein Lied zum Lernen von Zahlen. Man nennt die Negerlein, kleine Neger, Negerbuben. Also zurückgeblieben, nicht erwachsen, man muss ihnen etwas beibringen. Sie sind unfähig. Sie fallen in den Rhein oder haben wie hier beim Kegeln Probleme. Bei dem Lied gibt es für den Übriggebliebenen ganz verschiedene Möglichkeiten. Er nimmt in Anführungszeichen, bitte, er nimmt sich eine Frau und fängt ein geordnetes Leben an oder es bleibt keiner übrig. Das war vor allen Dingen in den Versionen in der Nazizeit der Fall, da ist einfach keiner übrig geblieben. Auch da gibt es eine interessante Geschichte. Das Lied wurde übrigens auch von der Roten Armee umgedichtet und hinter den deutschen Frontlinien abgeworfen. Das hieß dann übrigens, könnt ihr mal googeln, 10 kleine Meckerlein. Also das ist also, aber man kann solche Sachen auch immer wieder umdrehen. Das habe ich jetzt aber hier draußen. Gut, ich definiere Rassismus folgendermaßen. Rassismus meint, dass man Menschen aufgrund biologischer oder äußerer Merkmale eine Wertigkeit gibt. Diese Zuschreibung negativer Eigenschaften rechtfertigt dann die Verachtung. Also da werden Unterschiede hervorgehoben, man wertet diese Unterschiede und gebraucht diese Wertung im Interesse des Wertenden, insbesondere zur Legitimation von Macht und Privilegien. Auch ein bekanntes Beispiel wahrscheinlich die Geschichte vom schwarzen Buben, der Kaspar und der, keine Ahnung wie der hieß, der andere, die ärgern den schwarzen Buben. Das sieht dann der große Nikolas und der tunkt sie in das Tintenfass und dann sind sie so kohlschraben schwarz wie das Mohrenkind. Das ist ganz interessant, diese Geschichte, weil man da sehr gut die verschiedenen Formen von Rassismus auch darstellen kann. Und zwar, es gibt einmal offene Formen von Rassismus oder auch latente Formen von Rassismus. Offene Formen diskreditieren Menschen oder fremde Menschen oder Kulturen direkt, zum Beispiel in Form von negativ wertenden, abfälligen Aussagen. Aber auch latente Formen bedienen sich verborgener Mittel und sind manchmal demjenigen, der spricht und auch demjenigen, der zuhört, nicht bewusst. Das ist so eine der Schwierigkeiten da drin. Ich denke, wir haben alle solche latenten Denkkategorien, weil wir alle in einer Gesellschaft in einer Gesellschaft aufgewachsen worden sind, wo wir das einfach mitbekommen haben. Da hilft dann nur Auseinandersetzung. So, soweit jetzt am Anfang. Jetzt gehen wir zu einem historischen Rückblick. Obwohl die Existenz Afrikas schon sehr früh bekannt war, war es kaum erforscht und entzog sich auch anfänglich durch die riesigen Wüsten und unzugänglichen Küsten der militärischen Eroberer. Im 18. Jahrhundert gab es in Europa einen Streit darüber, ob die neu entdeckten, in Anführungszeichen, Völker Afrikas, Asien und Südamerikas Barbaren seien oder edle Wilde. Genau dieser Gegensatz zwischen den Barbaren oder den edlen Wilden gab es dann auch in den Kinder- und Jugendbüchern. In den ersten Reiseberichten werden die sogenannten Wilden als schöne, wenn auch andersartige Menschen beschrieben. Zum Beispiel in diesem Buch, das ist von Georg Ludwig Jara, Neue Bildergeografie für die Jugend, das ist 1819 in Nürnberg erschienen. Oder auch in diesem Buch, das ist Berthoffs Bilderbuch für Kinder, ein Sachbilderbuch für Kinder in 12 Bänden, was 1798 in Weimar erschien. Genau dieses Buch, Berthoffs Bilderbuch für Kinder, hat ein Herr Funke, da hat ein Herr Funke den Text dazu geschrieben und er schreibt: Der oft genannte Reisende fand überhaupt, dass dieses so schändlich verleumdete Volk edelmütig und brav sei. Und dass die schwarzen Schilderungen, die man von demselben gemacht hatte, in dem Hass räuberischer Kolonisten ihren Grund haben. Diese verfolgten die unschuldigen Wilden, plünderten und zerstörten ihre Hütten, raubten ihr Vieh und mordeten bisweilen Weiber und Kinder. 1798. 89. Von Funke wurde die Sitte, es gab irgendwo die Sitte, dass man die Erde mit einer Mischung aus, die Haut mit einer Mischung aus Erde und Fett einreibt, als ganz nützlich gegen die Hitze dargestellt. Also hat es in diesem Buch für Kinder sehr schön dargestellt, warum das so ist, dass das hilft, wenn es sehr heiß ist. Ob das stimmt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt.
Entschuldigung,
ja.
Aber jetzt zum Beispiel aus unserer Perspektive auch nochmal ein sexistischer Problem.
Ja, ja, natürlich, 1789. Wir werden noch ganz viele solche Texte hören, also auch mit dem Negerlein in Linzig, eine Frau oder so. Ich meine, das sind Dinge, die werden wir in diesen ganzen Büchern, der Rassismus und der Sexismus, begleiten uns von Anfang bis Ende hier. Das ist nicht so, also auch bei den neueren Sachen werden wir dem Sexismus auch wieder begegnen. Also von Funke wird diese Sitte ganz gut, das behalten sie sich, es wird ganz positiv dargestellt. Dann beginnt die deutsche Kolonialherrschaft 1883 bis 1884 und die Bewertung ändert sich dann ganz grundsätzlich. Also hier ist eine Karte mit den ehemaligen deutschen Kolonien, Togo, also heutige Namen sind Togo, Kamerun, Namibia und Tansania. Und dann erschien 1885, also direkt nach Beginn der Kolonialzeit, ein Buch, von der Schulbank nach Afrika. Das ist von Robert Konrad Keil. Das ist die Irrfahrt zweier deutscher Knaben für die Jugend erzählt. Dieser Herr Keil, Robert Konrad Keil, hat Funkes Text als Vorlage benutzt. Allerdings beschreibt er alles, was Funke noch positiv dargestellt hat, von hinten bis vorn negativ. Der Rassismus dient hier der Rechtfertigung der Unterdrückung und der Rechtfertigung der Ausbeutung der Menschen in den deutschen Kolonien. Zum Beispiel ein Zitat daraus: Im Übrigen deutet der ganze Gesichtsausdruck auf Sinnlichkeit und Hoheit und verlieh den hohen, mit Fett und Ocker beschmierten Gestalten ein umso schreckenerregenderes Aussehen. Höhepunkt in dieser Kolonialzeit waren die sogenannten Hagebeckschen Völkerschauen. Da wurden Menschen und Tiere zusammen in Menagerien und Zoos dargestellt. Also die gab es relativ weit verbreitet. Auch das findet sich in Kinder- und Jugendbüchern, zum Beispiel im Anschauungs- und Darstellungsbuch Auf dem Lande in Leipzig 1910. Da wird, es ist nicht so gut zu sehen, ich habe es leider schlecht belichtet, da steht auf so einer kleinen Säule ein kleiner Junge im Türkenanzug unter dem Elefantenrüssel. Der wird da auch ausgestellt. Und im Text steht dann Negerjunge im Türkenanzug als exotische Jahrmarktattraktion. Im Text selber wird dieses Kind immer nur im Zusammenhang mit Affen erwähnt. Das hat keine eigene Rolle. Gegenstand der Bücher dieser Zeit waren sehr häufig Jagd und Tiere. Es gibt unzählige, also wenn Sie da suchen in Antiquariaten, Sie werden unzählige Abenteuergeschichten finden, die ganz häufig von deutschen Kolonialmilitärs geschrieben wurden. Zum Beispiel Stanleys Reise, das ist 1881 erschienen, hat ein Lehrer geschrieben, der heißt Richard Roth. Das Buch berichtet von der Afrika-Durchquerung von Henry Morton Stanley, die war von 1874 bis 1877 von Sansibar bis zur Kongo-Mündung. Die hat er im Auftrag Belgiens unternommen. Und nach seiner Beschreibung führen die sogenannten Wilden völlig grundlos Kriege und überfallen Karawanen. Die sich nicht freiwillig unterwerfen in diesem Buch, werden als hässliche Diebe beschrieben, deren Hinterlist und Heimtücke das Zerstören ihrer Dörfer rechtfertigen. Also das Zerstören der Dörfer wird tatsächlich damit gerechtfertigt, dass sie sich eben nicht unterwerfen. Diejenigen, die gar Widerstand leisten, werden zu Kannibalen, zu schmutzigem, gefräßigem Gesindel, welches man hassen muss. Obwohl diese Abenteuergeschichten an unterschiedlichen Plätzen spielen, sind Aufbau und Handlung, Wahl der Hauptfiguren und Darstellung der Eingeborenen in allen Geschichten ähnlich. Meistens zieht eine Gruppe von Europäern auf Abenteuer aus. Das ist ganz interessant, die charaktervolle Figur davon ist immer ein Deutscher. Franzosen und Engländer haben dann meistens doch schon ein bisschen zu tadelnde ethische Haltung. Also es ist nicht so, als wäre die Europäer da ein Block. Die Deutschen sind schon ein bisschen klarer, ordentlicher und wertvolle Menschen. Also es kommt sehr klar in diesen Sachen raus. Das Bild ist aus diesem Buch. Das ist Hermann von Wissmann, meine zweite Durchquerung Äquatorialafrikas vom Kongo zum Sambesi während der Jahre 1886 und 87. Der Autor reiste, wie es gesagt worden ist, zweimal quer durch Afrika. 1888 schlug er als Reichskommissar mit einer Söldnertruppe den Bushiri-Aufstand nieder. 1895 wurde er Gouverneur der deutschen Kolonie in Ostafrika. Im Vorwort des Buches rechtfertigt er sein Handeln mit dem Zitat: Mitleid für die noch unter wilden Sitten seufzenden Völker, die jetzt auf unsere Unterstützung und Hilfe ein Anrecht haben. Also Bushiri-Aufstand ist klar? Nee, gut, okay. Also es war 1888 ein Araberaufstand gegen deutsche Kolonialpraktiken unter Bushiri in Ostafrika, 1888. Dass Wissmann nach seinem Tod zu einer der ist 1905 gestorben, zu einer Leitfigur des deutschen Kolonialismus wurde, hängt nicht mit seinen Forschungsreisen zusammen, wie das manchmal dargestellt wird, sondern ganz klar damit, dass er als erster die Idee hatte, eine schwarze Söldnertruppe zu gründen. Er ist ein ganz typischer Vertreter eines kolonialen Herrenmenschentums. Also es gibt relativ viele, ich glaube in Tübingen wahrscheinlich eher nicht, Wissmannstraßen, also in Hamburg und in Bremen oder so, da hat man zurzeit genau diese Straßen gefunden. Wir sind dann bei einem Thema, er hat ja gesagt, er hat Mitleid mit den unter schrecklichen Sitten seufzenden Völkern, da sind wir bei einem Thema, die sogenannten Eingeborenen als Erziehungsobjekte. Da gibt es zum Beispiel ein Buch von einem Herrn Falkenhorst, der sagt da drin, es gelte nunmehr, jene Länder zu erschließen, sie, die in die Barbarei versunken sind, zu lichten Höhen der Gesittung emporzuführen. Oder zum Beispiel ein afrikanischer Liederstrom. Oder sehr schön ist da auch Grete Ziemann mit Mola Koko, Grüße aus Kamerun, das ist 1908 in Berlin erschienen. Im Rahmen ihres Herrschaftsdenkens hat Grete Ziemann sehr viel Verständnis für, Zitat, die Psychologie des Negers. Zitat, der Neger ist kein Kind, der Neger ist eben Neger. Nochmal ein Zitat. Lasst uns den Neger an die Hand nehmen und ihm zeigen, dass wir für ihn sorgen und nicht bloß ausbeuten wollen. Dann werden eine Anzahl bildungsfähiger Keime auch eher zur Entwicklung kommen. Möge in dieser Beziehung das Titelblatt des Buches eine Art Symbol darstellen. Man kann nur immer wiederholen, Erziehung zur Arbeit durch Europäer, die selber erzogen sind, tut Not. Interessant ist im Übrigen, dass sie dieses Pseudo-Verständnis völlig verlässt, wenn es um schwarze Frauen geht. Da ist sie auch in diesem Buch absolut diskriminierend. Hier erscheint eine Verachtung der Frau von einer weißen Frau, die selber in einer ganz patriarchal geprägten Gesellschaft lebt, die eigentlich auch eine ähnliche Verachtung erfahren hat, die wird ganz krass da drin. Ich gehe da nicht speziell drauf ein, aber das können Sie in vielen dieser Bücher, die von Frauen geschrieben werden, können Sie genau das auch nochmal nachlesen. Dann gab es was sehr Schönes, da freue ich mich immer, wenn ich die Sachen finde in Antiquariaten, die sogenannte Traktate-Literatur. Diese Traktate-Literatur hatte eine Doppelfunktion. Sie war zum einen Darstellung der missionarischen Arbeit und diente der Erziehung zur Mission. Das hier ist zum Beispiel aus der Heideblume, das ist eine Kinderzeitung gewesen, Heideblumen aus der Heidenwelt, Missionsgeschichten für Kinder, und hier ist es der Band Peter und sein schwarzer Bruder Karl. Durch ein Gebet wird das Afrikanerkind Karl zum Christen. In dieser Art Literatur wird ganz eindeutig in Gut und Böse eingeteilt. Und den Kindern wird mit diesen Büchern ein Tugendkatalog vermittelt. Also so habt ihr euch zu verhalten, so habt ihr zu sein. Das ist in diesen Büchern, in dieser Literatur immer drin. Kann man vielleicht ganz einfach zusammenfassen. Zuerst kamen die Händler und Abenteurer, dann die christlichen Seelenretter und Helfer. Oder es gibt in Afrika eine weit verbreitete Redensart, die heißt, als die Weißen kamen, hatten sie die Bibel und wir das Land. Jetzt haben wir die Bibel und sie das Land. 1893 gab es den Aufstand der Nama unter Hendrik Witbooi gegen die Herrschaft der Deutschen in Südwestafrika. Höhepunkt der Widerstandsbewegung ist der Herero-Aufstand unter Samuel Maharero, oder auch Morenga genannt, 1904 und der Mai-Mai-Aufstand 1905. Die Kinder- und Jugendliteratur tritt wiederum in eine neue Phase. Der gezielte Vernichtungskrieg gegen die Herero wird Gegenstand von Abenteuerbüchern und damit verherrlicht. Von den etwa 80.000 Herero überleben knapp 15.000 Menschen diesen Vernichtungskrieg. Der Führer des Kampfes auf deutscher Seite ist General Trotta, der schrieb am 12. Dezember 1904, ich glaube, Zitat, ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss. August Bebel war ein Sozialdemokrat im Reichstag und er wirft in einer Rede dort den Kolonialbeamten und Siedler vor, den Aufstand durch ihr Verhalten selbst verschuldet zu haben. Am Jahresende 1906 beschließt eine Koalition aus Sozialdemokraten, Zentrum und Teilen der Liberalen, den Nachtragshaushalt mit der Erhöhung der Militärausgaben nicht zu genehmigen. Daraufhin hat dann der Kanzler den Reichstag aufgelöst und die anschließenden, das nannte man so Hottentottenwahlen, richteten sich auch gegen diese vaterlandslosen Gesellen. Damals ist dann 1897 in Stuttgart ein demokratisches Liederbuch erschienen. Im demokratischen Liederbuch, was in Stuttgart 1897 erschienen ist, gab es dann auch ein Lied, was treiben wir Deutschen in Afrika? Das wollte ich euch vorspielen. Also dieses Lied hinterfragt halt recht kritisch, was machen die Deutschen in Afrika? Klipp, klack, so ungefähr. Fragt halt recht kritisch nach dem ganzen Kolonialismus in Afrika. Es ist, gehörte natürlich überhaupt nicht zum offiziellen Liedgut. Es ist auch nicht verwunderlich, es ist eigentlich total verwunderlich, dass es überhaupt irgendwo abgedruckt wurde. Auch die SPD hatte ja keine grundsätzliche Kritik am Kolonialismus, sondern nur an diesen ganz krassen Auswüchsen des Kolonialismus. Dieses sozialdemokratische Liederbuch, wo dieses Lied tatsächlich abgedruckt war, war eines der verbreitetsten und auflagenstärksten Liederbücher der deutschen Arbeiterbewegung vom Ende des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und um genau diese Thematik geht es auch in einem weiteren Kinderbuch, und zwar hieß das Peter Moors Fahrt nach Südwest. Das ist ein Jugendroman, der startete damals mit einer Auflage von 44.000 Exemplaren und steigerte die Auflage bis Ende des Ersten Weltkriegs auf 500.000. Das ist eines der meistgelesensten Kinder- und Jugendbücher der deutschen Kaiserzeit. Also das ist das Buch schlechthin gewesen, es war der Bestseller dieser Zeit. Ein ehemaliger Pfarrer hat es geschrieben, der hieß Gustav Frenzen. Und ein norddeutscher Handwerkersohn meldet sich als Freiwilliger, um mit den deutschen Truppen gegen die Aufständigen in Südwestafrika zu ziehen. Und daraus ein Zitat. Diese Schwarzen haben vor Gott und den Menschen den Tod verdient. Nicht, weil sie die 200 Farmer ermordet haben oder gegen uns aufgestanden sind, sondern weil sie keine Häuser gebaut und keine Brunnen gegraben haben. Gott hat uns siegen lassen, weil wir die Edleren und Vorwärtsstrebenden sind. Das will aber nicht viel sagen gegenüber diesem schwarzen Volk, sondern wir müssen sorgen, dass wir von vor allen Völkern der Erde die Besseren und Wacheren werden. Das brutale Morden wird von Peter Moore durch die Überlegenheit seiner Rasse gerechtfertigt. Er bezieht begeistert Partei für von Trotta. Besonders zu verachten und ganz besonders ekelerregend sind ihm, da kommen wir nochmal zu der Thematik der Frauen, die afrikanischen Frauen. Ganz Deutschland muss sich in Afrika bewähren und gegen den anderen imperialistischen Mächten beweisen. Dieser Roman, dem gelang es, die unerfüllten Wünsche der Jugendlichen mit einer nationalen Utopie zu verbinden. Gut, also dieses Buch ist nochmal 1998 neu aufgelegt worden, allerdings jetzt nicht als, 1989 neu aufgelegt worden, allerdings nicht als Jugendbuch. Es hat auch ganz viele Skizzen und Fotos. In dieser Art Bücher wird Geschichte nur aus der Sicht der Deutschen dargestellt. Im Text tauchen die Herero oder auch im Kampf tauchen die Herero nur als anonyme schwarze Gestalten auf. Auch das Vokabular ändert sich. Es wird von schwarzen Teufeln, von Mordbuben, von fettiger schwarzer Haut, dreckig und stinkend geredet. Ähnliches Buch ist zum Beispiel 1907 erschienen, das hieß Der Entscheidungskampf am Wartberg. Das ist auch in Stuttgart erschienen, deshalb habe ich sie jetzt erwähnt, 1907. Wir sind dann beim Thema dieses Aufstandes. Und da gibt es dann eine ganz typische Geschichte. Und zwar gibt es ein sehr schönes Buch, das heißt Schwere Zeiten, Schicksale eines deutschen Mädchens in Südwestafrika. Das ist von Elise Barke. Finanzielle Schwierigkeiten haben die Familie Schröder gezwungen, einen Neuanfang auf einer afrikanischen Farm zu machen. Da gibt es ein Bild, das hätte ich jetzt gerne gezeigt. Auf diesem Bild sieht man eine Frau im weißen Kleid, mitten in der afrikanischen Steppe, das ist eine Steppenlandschaft. Im Hintergrund brennt die Farm der Familie, man sieht die brennen, und zwei nicht, also das ist die Harfe, so die Haare der Frau, es ist von hinten fotografiert, sind wirklich detailliert, die Frisur zu erkennen. Dann sieht man das Gesicht von zwei schwarzen Männern, da sind überhaupt keine Gesichtszüge drin. Also das ist ein ganz krasses Bild und es ist eine vollkommene Umkehrung eigentlich der Verhältnisse. Und das Thema Frauen und Kolonien sind ein wirklich sehr spannendes Thema, da gibt es sehr, sehr viel Literatur. Auch in Stuttgart erschien 1918, ist von Käthe van Beker, Hedders Lehrzeit in Südwest. Da ist auch der Vater gestorben, die Familie ist finanziell ruiniert. Für Hedda beginnt ein neues Leben auf der Farm des Onkels in Südwestafrika. Afrika war in diesen Siedlerromanen das Land der großen Abenteuer und Freiheit. Das heißt, vor allen Dingen auch das Land der Freiheit für Frauen, für weiße Frauen. Die Kolonialliteratur für die weibliche Jugend hatte das Ziel, Mädchen für die Kolonien zu werben. Also es gab tatsächlich eine Werbekampagne, um weiße Frauen zu finden. Die sind im Rahmen eines Fraueneinwanderungsprogrammes, wurden von 1896 bis 1906 Frauen unentgeltlich nach Südwestafrika gebracht. Sie sollten ein Stück Heimat in die Kolonien bringen, die deutsche Kultur verankern und nicht verankern und dafür sorgen, jetzt nochmal ein Zitat, dass die Männer nicht verkaffern. Jetzt hätte ich hier jetzt 5 Bilder aus einer Kolonialschule in Reedsburg. Das war eine Frauenkolonialschule, da haben die Frauen dann alles Wesentliche gelernt, angefangen beim Nähen, angefangen beim Feuermachen, bis zu Schmiedetätigkeiten, bis zu Sprachen, aber auch das Schießen. Das ist dieses Bild, wo ich eben erzählte mit dem weißen Kleid, ne? Und dieser Umkehr dieser ganzen Verhältnisse. Auf den Fall, okay. Dann Hedders Lehrzeit, ne? Also wo der Vater gestorben ist und diese Kolonialliteratur für die weibliche Jugend und jetzt die Bilder aus dieser Frauenkolonialschule in Reedsberg. Nach 1900 gab es eine staatlich gewünschte Kolonialpropaganda. Dazu gehörten zum einen die Jugendbücher, aber auch die sogenannten Heftchenromane, die unter den Arbeitern sehr weit verbreitet waren. Und auch die kolonialen Werbebildchen. Diese Kolonialsammelbildchen, die ihr hier rechts seht, die trugen ganz massiv zur Herausbildung von Bildstereotypen bei, die bis heute eigentlich haften geblieben sind. Zitat von einem Herrn Zeller, der hat ein Buch rausgegeben, da hat er alle diese Bilder oder Unmengen an diesen Bildern gesammelt, die hat er so geordnet und interpretiert. Obgleich die Firmen mit ihren Sammelbildern vor allem die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Auge hatten, sind sie ebenso von Erwachsenen begeistert aufgenommen worden. Hier zum Beispiel Sammelbildchen, die den Herero-Krieg darstellen oder auch die schon erwähnte Präsentation von Menschen auf dem Jahrmarkt, auch das Stereotyp des Menschenfressers oder hier, der sieht wild aus und kann tanzen und hat Wulstlippen und einen Bastrack. Das sind die Bilder, die in unserem kollektiven Gedächtnis vorhanden sind. 1912 wird dann General Paul von Leto Vorbeck Kommandeur der Schutztruppe in Ostafrika. dieser Paul Scholette Vorbeck ist ganz in meiner Nähe geboren, im saarländischen Saarlouis, und er hat eigentlich hat seine Karriere schon viel früher angefangen. 1900 hat er bereits an der Niederschlagung des Boxeraufstandes in China teilgenommen und war dann als Adjutant von Generalleutnant Trotter an der Vernichtung der Herero in Deutsch-Südwestafrika beteiligt. Im Ersten Weltkrieg blieb Afrika mit seinen schwachen Armeen, die eigentlich für Aufstandsbekämpfung gedacht waren, Nebenkriegsschauplatz. Also Togo fiel bereits 1914 in französische und britische Hände, Südwestafrika kapitulierte im Juli 1915, Kamerun im Februar 1916. Doch die Kämpfe in Ostafrika zogen sich bis 1918 hin. Netto Vorbeck wurde zu Lebzeiten ein Mythos. Sein sogenannter Durchhaltekrieg betraf überwiegend die afrikanische Zivilbevölkerung. Es starben ca. 500.000 Menschen. Am 2. März 1919 zog er durch das Brandenburger Tor in Berlin ein und wurde dort von einer begeisterten Menge gefeiert, als wäre er der Sieger des Krieges. Dieser Mann ist Ehrenbürger der saarländischen Stadt Saarlouis und beteiligte sich im März 1920 am ultrarechten Kapp-Putsch, weswegen er dann aus der Armee ausgeschlossen wurde. Er arbeitete jedoch weiter an seinem Ziel, die Kolonien zurückzugewinnen. Er schrieb dann für die deutsche Jugend ein Buch, Haya Safari heißt das, Deutschlands Kampf in Ostafrika, und es ist in erster Linie ein Kriegsbericht und auch eine Propagandaschrift gegen England. Das Buch war sehr weit verbreitet, es erschien bis 1952 in 9 Auflagen. Es gibt dann auch ein Lied dazu zu Haya Safari, genau zu dieser Geschichte, und zwar ist es 1953 erschien die Mundorgel, einige kennen die vielleicht, die war bis zur Neubearbeitung 2001, war das Lied Wie oft sind wir geschritten darin abgedruckt. Das ist, wenn es klappt, kommt jetzt eine Version von Heino. Also, es hat mitgeklappt, okay, den kann ich jetzt, gehe ich jetzt lieber nicht mehr. Also dieses Lied, dessen Text ist von einem Herrn Aschenborn, das wurde 1921 geschrieben. Es spiegelt einen romantischen Kolonialmythos wider, ein gerechtes Regime über ergebene Eingeborene. Die Melodie des Liedes war von Robert Götz, der schrieb viele NS-Lieder später, und im Bettelmusikant ist das Lied bis heute abgedruckt. Wie oft sind wir geschritten auf schmalem Negerpfad? Das ist so der Anfang davon. Nach dem Ersten Weltkrieg warben die Kinderbücher für die Wiedereroberung der Kolonien. Eine Verherrlichung des deutschen Terrors in Afrika war dabei eine Ehrensache. Einen Außenseiter dabei gibt es, das ist Arthur Hay, unterwegs, die Lebensfahrt eines romantischen Strolches. Der hat so in den 20er Jahren geschrieben, er beschwört nicht die Kolonialvergangenheit, sondern erzählt von seinen aktuellen Reisen. Aber auch er ist Rassist, teilweise mit dem Niveau des Kannibalenwitzes. In Hatako beschreibt er beispielsweise einen treuen Askari, der immer wieder in den Kannibalismus zurückfällt. Dieser Haie ist nicht konform mit der Gesellschaft und weigert sich dann auch 1933 der Reichsstiftungskammer beizutreten und emigriert in die Schweiz. Seine Bücher wurden in Deutschland verboten und auch nach der NS-Zeit eigentlich nicht mehr aufgelegt. In der NS-Zeit erscheinen diese Bücher, diese Kolonialliteratur in immer neuen Auflagen, und das Buch Haya Safari, was ich eben so kurz erwähnt hatte, von Netto Vorbeck, wurde in die Grundliste für Schülerbüchereien aufgenommen. Das gibt es, wenn Sie in Antiquariaten gucken, das gab es in jeder Schulbibliothek, war ein Haya Safari. 1942 erschien dann ein Buch Mädels in Tropenhelm. Die Frau Diehl erzählt, Luise Diehl erzählt in schillernden Farben die Geschichte von Resal und ihren Geschwistern, die in den deutschen Kolonien aufwachsen. Ebenfalls mit Empfehlung des Reichskolonialbundes Berlin erschien dann von Else Stolps die Witte-Bücher, die gibt es auch für den Antiquariaten, die habe ich sehr schnell gefunden. Witte will nach Afrika und Witte erlebt Afrika. In Witte will nach Afrika geht es um die Darstellung der Kolonialschule, wo ich eben die Bilder hier hatte. Es ist ein Mädchenbuch, Zitat, das nicht nur unterhält und belehrt, sondern völkische Belange aufzeigt, Anreiz gibt und Wege weist zur Mitarbeit, willensfreudiger Mädel in der deutschen Kolonialarbeit. Es war eine Besprechung aus dem NS-Lehrerbund. In 88 Einzelheften erschien von 1940 bis 1942 die Kolonialbücherei Erlebnisse und Abenteuer tapferer und wagemutiger Deutsche in unseren Kolonien, in fernen Ländern und auf fernen Meeren. Herausgegeben von der Auslandsorganisation der NSDAP, des Oberkommandos der Kriegsmarine und des Reichsbundes Deutscher Seegeldung. Ja, wir haben nun die NS-Zeit, also das war eine einzige Auflage immer gleicher Dinge. Und wir haben am Anfang gesagt, dass Kinder- und Jugendliteratur die herrschenden Werte einer Gesellschaft widerspiegeln. Das heißt dann natürlich, dass wir uns für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Literatur der DDR und der BRD getrennt voneinander ansehen müssen. Fangen wir mit der DDR an. Die DDR nannte sich Leseland DDR. Die DDR-Kinderliteratur war ein eigenständiger Zweig der deutschen Literatur. Die hatte sich sehr schnell dazu entwickelt. Es gibt also 1990 ist ein Buch erschienen hier in der, also im ganz renommierten Metzler Verlag. Das ist ein Sachbuchverlag, wo viel so literarische Sachen drin sind. Und in diesem Buch schiebt man genau diese Entwicklung auf die günstigeren Bedingungen als im Westen. Und zwar waren die Bedingungen nicht so sehr materieller Art günstiger, sondern es gab ein kulturpolitisches Umfeld im Osten, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, was ganz günstige Impulse auf die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur gab. Viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen kamen aus der Emigration zurück und waren eigentlich davon beseelt, eine bessere Welt aufzubauen. Prägend für sie waren humanistische und sozialistische Ideale. Auffallend ist auch das Engagement der sowjetischen Militärverwaltung, die allein 1949 etwa 80 Bücher aus der Sowjetunion für Kinder und Jugendliche in der DDR veröffentlicht. Ein erstes Buch, was mir begegnet, das früheste, was ich gefunden habe, ist von Georg Wiroda, Ulle Bams Wundersame Reise um die Erde. Es ist 1949 erschienen mit Genehmigung der sowjetischen Militärverwaltung. Ulle Bams, also die Hauptfigur, reist mit Kindern um die Welt. In jedem Land nehmen sie ein weiteres Kind mit und erfahren etwas von den Problemen, die die Kinder dort haben. Das Buch wirkt sehr konstruiert und sehr oberlehrerhaft. Aber es ist ein Versuch, oder es gibt in diesem Buch zumindest mal einen Versuch, Hunger und Kolonialismus zu erklären. Der Kulturminister der DDR, Johannes R. Becher, sagte 1956, vom Deutschunterricht und von den Büchern, welche die Kinder zum Lesen erhalten, hängt es wesentlich ab, in welcher Richtung ihr literarischer Geschmack sich entwickelt, ihr politisches Urteil, ihr Menschsein, ihr Menschlichsein. Der Lesekanon, also es gab dann, also die Arbeit mit einer Ganzschrift, mit einem Kinderbuch, wurde dann eben ab 1956 Bestandteil des Deutschunterrichts und im Lesekanon war auch tatsächlich ein Buch zum Thema Afrika, und zwar von Ludwig Renn, Nobi. Das ist 1955 erschienen. Ludwig Renn hat 1955 den Nationalpreis der DDR für Kunst und Literatur bekommen. Seine Kinderbücher haben alle einen Fabelverlauf mit einer historischen Entscheidungssituation, sozialen oder nationalen Charakters. Auch der Nobi natürlich. Nobi ist ein recht, hier sieht man verschiedene Covermotive, ein recht spannendes Buch, ohne eindeutige Schwarz- und Weißmalerei. Es gibt nicht nur weiße Feinde, sondern auch korrupte Schwarze. Der innerafrikanische Sklavenhandel wird thematisiert. Der Held ist Nobi aus dem Kameruner Grasland. Also der Held ist tatsächlich ein afrikanischer junger Mann. Hat auch Sachen, also es liegt auch teilweise unter der Neger-Nobi, also okay. Es gab auch Abenteuerbücher in der DDR. problematisch wurde beispielsweise genau diese Tradition gesehen. Bei der Abenteuerliteratur zu Afrika ist ganz wichtig zu nennen Götz Richter, der wurde 1923 geboren, der seine Bücher als sozialistische Alternative zu imperialistischen Autoren wie Karl May sah. Zitat aus dem Jahr 1954 von Götz Richter. Es sollte niemand sagen, der exotische Abenteuerroman lenke unsere Jugend von den Aufgaben in der Heimat ab. Oft kann man es durch das Fernliegende, das Nahe begreifen. Und gerade in der Abenteuerliteratur ist es möglich, politisches Geschehen so in spannende Handlung zu übersetzen, dass es dem Leser zum unauslöschlichen Erlebnis wird. Besonders wichtig ist seine sogenannte Semi-Trilogie, die ist zwischen 1955 und 1963 erschienen. Das ist ein ganz typischer, also heute sagt man dazu, Entwicklungsroman. Der Held ist am Anfang etwas naiv, entwickelt sich dann und kann dann in den antikolonialen Kampf eintreten. Die Helden in diesen Büchern sind Menschen aus Afrika und sie sind Subjekte von sozialen Kämpfen. Wenn wir da natürlich jetzt genau und sehr kritisch gucken, ich würde diese Bücher nicht heute Kindern geben. Ne? Aber wenn wir gucken, was zur gleichen Zeit in der BRD war, dann versteht man auch meine Wertung. Also es ist schon sehr spannend. Es gab auch eine Kritik am Herero-Krieg, zum Beispiel hier von Ferdinand May, Sturm über Südwestafrika, das 1962 in Berlin erschien. Nicht nur die Weißen, sondern auch die Herero haben in diesem Buch Namen, Gesichter und Familie. Die Ermordung der Herero wird ganz deutlich kritisiert. Dann gab es unzählige Märchenbücher, also Bücher mit afrikanischen Märchen oder traditionellen Motiven waren sehr verbreitet. Zum Beispiel dieses hier vom Wind und dem Mangobaum ist 1964 erschienen. Die Illustrationen sind von westafrikanischen Künstlern. Oder das hier, das Krokodil und die Königsfischer, 1977 erschienen. Bernard Dallier ist 1916 in der Elfenbeinküste geboren. Und wir pfeifen auf das Krokodil. Das ist in der DDR 1983 erschienen. Es ist von Alfred Könner und Dieter Müller nach einem afrikanischen Märchen nacherzählt. Das, was Sie hier sehen, Finken Verlag, ist eine bundesdeutsche Lizenzausgabe. Es gab einige dieser Bücher auch in bundesdeutschen Ausgaben, die 1986 erschienen ist. Erzählt wird die Geschichte vom mutigen und selbstbewussten Mädchen Abena. Also da fängt es dann auch an, dass die Mädchenrollen ganz anders wurden, als sie eben am Anfang waren. Es gibt auch in der DDR einen weißen Held in diesen Büchern, zum Beispiel hier bei Dietmar Beths Labyrinth im Kaoko-Feld, 1984 im Verlag Neues Leben in Berlin erschienen. In diesem Buch geht es um den bundesdeutschen, also nicht DDR, bundesdeutschen Ethnologen und Historiker Konrad Grimm, der nach Namibia fährt, um, Zitat, moderne Buschmann-Kunst zu erforschen. Ist klar, warum es ein bundesdeutscher Ethnologe war, weil DDR-Menschen zu der Zeit nicht nach Namibia fahren konnten. Also muss man sich immer wieder klar machen, warum das ein Bundesdeutscher ist. Diesem weißen Helden sind allerdings ganz starke schwarze Personen entgegengestellt. Der politische Hintergrund ist unter anderem der Kampf der SWAPO in Namibia und auch der Einmarsch Südafrikas in Angola. Also die DDR hat damals die SWAPO unterstützt, deshalb konnten eben DDR-Bürger nicht in Namibia einreisen. 1966 hat dann die UNO dann Südafrika die Mandantschaft, ach ist egal, führt zu weit. Nochmal weiter. Also es gab auch in der DDR, hat es also angefangen, dass die Helden Menschen aus Afrika selber waren, dass es Heldinnen gab, beziehungsweise positive Identifikationsfiguren oder wie hier, wenn es einen weißen Helden gab, den eben andere Personen entgegengestellt waren. In der Bundesrepublik sieht es noch ganz anders aus. Die Expeditionsberichte werden wieder und wieder aufgelegt. Das Buch Der Schatz des Halim Pascha erschien 1954 und ist eine gekürzte Fassung des Buches Ophir, welche 1911 erschien. Friedrich Wilhelm Marder ergreift in seinen Büchern klar Partei für die deutschstämmigen Buren und vermittelt die nationalistisch-imperialistischen Ideen des deutschen Kaiserreiches. Die Schwarzen sind entweder treu, brave Diener oder hinterlistig, böse und brutal. Auch von ihm ins dunkle Afrika 1961 erschienen. Das ging bis weit in die 60er Jahre hinein. Hier nochmal Jutta's Glück in Afrika. Taten und Abenteuer großer Afrika, die Buren im Kampf in Südwestafrika. Also es ist völlig klar, diese ganze Kolonialscheiße wurde rauf und runter aufgelegt. Dann kam Pippi Langstrumpf. Das ist 1949 das erste Mal in deutscher Übersetzung erschienen. In den 50er Jahren hat dieses Buch für eine ganze Menge Würde gesorgt. Dafür Langstrumpf dem bisher gültigen Bild des aufopferungsvollen und auch mehr ans Heim gefesselten Mädchen gründlich widerspricht. So weit, so gut wäre da nicht die Reise nach Takatuka-Land. Hier verhält sich Pippi eigentlich ziemlich kolonialistisch. Zusammen mit ihrem Vater herrscht sie über 126 Eingeborene, die laut Illustration, zumindest im alten Buch und Text, in Baströckchen, großen Ohrringen, ausgestattet mit Trommeln und einem kindlichen Gemüt, sich fröhlich ihrem König unterwerfen. Auch hier fehlt in den Gesichtern oft die Individualität. Man kann Annika und Thomas, die Freunde von Pippi, direkt erkennen, aber die Gesichter der anderen Kinder sind ziemlich ähnlich. Ich glaube, dass Astrid Lindgren dieses Weltbild eigentlich nicht vermitteln wollte. Also das zeigen auch ihre späteren Bücher. Aber das ändert eigentlich nichts an dem Problem, was ich mit diesem dritten Band habe. Dieser dritte Band ist eigentlich recht einfach untragbar. 1945 ist das Buch das erste Mal auf Schwedisch erschienen. Das ist natürlich für diese typischen Mädchenbilder, die damals waren, schon ein Hammer gewesen. Also für mich als Kind war das auch ein sehr positiver, also ich bin Jahrgang 64, war das ein sehr positives Buch. Also ich habe mich da sehr positiv drauf bezogen. Aber ich glaube, dass ihre neueren Bücher, wie zum Beispiel Ronja Räubertochter, ganz andere Elemente enthalten, die man für eine antirassistische Arbeit auch tatsächlich benutzen kann. Also bei Ronja Räubertochter geht es ja auch um zwei verfeindete Gruppen und um diese Auseinandersetzung da drin. Und da gibt es auch die Möglichkeit, mit diesem Buch auch mit dem interkulturellen Blick zu gucken. Für die 50er Jahre ist dann Ilse Friedrich zu nennen. In Mädchen im Tropenhelm schreibt sie noch 1953 von Deutsch-Ostafrika. In Alle Tage Afrika erleben drei weiße jugendliche Helden spannende Jagden mit einem Großwildjäger und so weiter und so weiter. 1987 erschien im Otto Meyer Verlag Ravensburg die lebendige Geografie. Daraus möchte ich etwas vorlesen. Ich glaube, ich habe es da aufgehört. Ja. Ich lese vor. Im Südzipfel von Afrika haben Europäer ein Stück Land gefunden. Sie haben es gefunden. In dem es kühl genug ist, dass sie dort angenehm leben und arbeiten können. Bergwerke und Fabriken, Farmen und Städte sind dort herangewachsen. Ähnlich wie in Europa. Die Europäer haben das Land gefunden. Kein Wort vom Krieg, Eroberung oder Apartheid. Kein Wort davon, dass Nelson Mandela 1961 bereits den militärischen Arm des ANC gegründet hat und bereits zum zweiten Mal ins Gefängnis kam, ehe 1964 zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Ich zitiere weiter, aber der größte Teil Afrikas bleibt heiß und schläfrig. Europäer haben verschiedene Teile des Landes in Besitz genommen. Aber sie konnten Afrika nicht ändern. Es ist immer noch ein Land, in dem viele Menschen genauso leben, wie ihre Stämme seit zahllosen Jahren gelebt haben, ohne sich um die Veränderungen und Fortschritte in der übrigen Welt zu kümmern. Afrika also als geschichtsloser Kontinent, bis die Weißen kamen. Es gibt darin eine einzige Karte von Deutschland, das ist diese da, die zeigt Deutschland in den Grenzen von 1937. Das erkennt man auf den Farben, was sind die Grenzen von 1937. Das Buch ist, das kann man noch klar sagen, ist eine amerikanische Lizenzausgabe. Was also auch nochmal sehr verwunderlich ist. So, dann geht es weiter. 1972, Julia aus Afrika, über das idyllische Leben auf einer Farm in Südafrika. Julia ist ein weißes Mädchen, lebt mit ihren Eltern und vielen Tieren, die sie sehr gut versteht, auf einer Farm in Südafrika. Das Hausmädchen heißt Gnaro, ist mittelgroß, rundlich, mit freundlichem Gesicht und sehr dunkler Haut. Es kann keinen einzigen richtigen Satz sprechen. Während politisch aktive Menschen wegen ihrer Hautfarbe ins Gefängnis gesteckt und gefoltert wurden, hat der kundige Verfasser es laut Verlagswerbung verstanden, den jungen Lesern das idyllische Leben auf einer Farm in Südafrika nahezubringen. Wir könnten jetzt mit unzähligen dieser Art Bücher weitermachen. Ich habe Kisten davon. Ich kriege immer wieder welche. Also eine gute Quelle sind wenn alte Schulen ihre Schulbibliotheken auflösen. Da steht Zeugs unvorstellbar. Also ich habe da mal einen Aufruf, wir haben ja eine Buchhandlung, ich kenne auch viele Leute, die in den Schulbibliotheken was machen. Ich habe da mal einen Aufruf gemacht und darum gebeten, die Afrika-Titel nicht wegzuwerfen, sondern mir zu geben. Ich habe eine solche Masse an rassistischer Scheiße da, das ist unvorstellbar. Gut, aber wir kürzen das jetzt ein bisschen ab. Und zwar, das Land war immer besser als die Leute. Es gibt eine Studie, die ist 1978 erschienen, unter genau diesem Titel, also es ist ein Aufsatz von Brigitte Benzinger. Darin hat sie fast alle Bücher, die zwischen 1967 und 1977 erschienen sind, untersucht. In einem Drittel kommen keine Afrikaner und Afrikanerinnen vor. Das Interesse ist nur auf die Tierwelt gerichtet. In der überwiegenden Zahl ist Afrika Kulisse für Abenteuer der Weißen. Nur in einem Achtel der Bücher stehen afrikanische Helden im Mittelpunkt. Das geht bis 77. Ne? Es gibt eine Entwicklung von offen rassistischen Texten hin zu verdeckt rassistischen Texten. Dann nochmal ein paar Beispiele dazu aus der neueren Art. Das Interesse ist auf die Tierwelt gerichtet. Für die 60er und 70er Jahre ist Moritz Paté ein ganz typischer Vertreter. Die Menschen aus Afrika, die minimal im Rande vorkommen, sprechen keine vernünftige Sprache. Zum Beispiel in diesem Buch auf Seite 87, O Massa Massa, du endlich komme. Paté zeichnet seine Bilder selbst. Ein ganz neues Beispiel, die verflixte Hexe in Afrika. 1989 erschien, sehr niedlich, schön gezeichnet, aber es kommen überhaupt keine Menschen drin vor. Die weiße Heldin, die vier verrückten Schwestern und ein Freund aus Afrika. Das ist von, die vier Schwestern haben ein Patenkind aus Afrika, für das sie nun Geld auftragen müssen. Afrika steht hier als Synonym für Armut und Hilfsbedürftigkeit. 1990 erschien von Anneliese Schwarz das Buch Akwabo sei willkommen. Sonja ist 17 Jahre alt, reist nachdem sie die Schule abgeschlossen hat, nach Ghana, um ohne viel Ausbildung dort zu helfen. Sie ist auf einer Missionsstation und hat ein ziemlich ausgeprägtes Helfersyndrom. Es gibt neben einem Verkehrsunfall sterbende Kinder, AIDS und noch eine ganze Menge anderer Probleme, die sie alle lösen will. Im Buch gibt es Stämme und Stammessprachen, auch in einem anderen Buch der Autorin, Ich habe eine Oma in Afrika. In beiden ist auch so dieser Fleiß und dieses fleißige Arbeiten sehr extrem drin dargestellt. Dieses Buch ist eigentlich recht gut gemeint, aber wirklich gut ist es nicht. Es gibt dann von einem Menschen namens Jörg Becker, der hat mal ist Politikwissenschaftler, der hat eine Theorie der Symptome aufgestellt. Und zwar hat er die Kinder- und Jugendbücher, die das Thema Dritte Welt behandeln, die bundesdeutschen Kinder- und Jugendbücher, gesagt, dass die bis Ende der 60er Jahre rassistisch und eurozentristisch sind, in einzelnen Beispielen auch darüber hinaus. Angehörige nicht industrieller Kulturen nehmen konstant untergeordnete oder dienende Positionen ein und werden nach einem europäischen Wertesystem beurteilt. Becker hat hier auf verschiedene Symptome hingewiesen. Einmal das Vermeidungssyndrom, das kennzeichnet Bücher, die sogenannte Dritte Welt lediglich als exotische Kulisse erscheinen lassen, in der gesellschaftliche Konflikte nicht thematisiert werden. Das Abenteuersyndrom, da begegnen uns wieder die weißen Helden. Das Defizitsyndrom, das sagt aus, dass die Wertmaßstäbe der weißen Gesellschaft noch nicht erreicht sind. Und das Harmonisierungssyndrom verkürzt und verniedlicht politische Konflikte auf eine private Ebene. Also der hat diese Sache noch viel weiter ausgebaut, aber ich denke, es ist gut damit, also sonst führt es einfach auch ein bisschen zu weit. Also der hat mir mal erzählt, der hat mich mal angerufen, hat einen Aufsatz von mir gelesen und ich hatte ihn in dem Aufsatz nicht erwähnt. Der Aufsatz war in zwei Teile geklingelt, da hat es 12 Uhr geklingelt, da hat er mich angerufen und er sagt, ich bin mal gespannt, ob Sie meine Arbeiten verwenden. Da habe ich gesagt, ja, ich kenne Sie. Und er war total erfreut, dass ich seine Sachen gelesen hatte. Der hatte ganz massiv Probleme auf der Arbeit nachher gekriegt, hatte den Job gewechselt, der hat auch noch was sehr viel veröffentlicht zum Rassismus in den USA und hatte ganz, ganz viel Probleme und hat sich irgendwann aus dieser ganzen politischen Arbeit komplett zurückgezogen. Und wobei ich seine Arbeit, die gibt es wirklich nur noch nicht im Computer geschrieben, sondern das sind Schreibmaschinenbücher, also fast unlesbar, aber wirklich sehr spannend und sehr gut. Es gab natürlich in der BRD auch irgendwann positive Beispiele. Einmal welche, wo weiße Helden oder Heldinnen oder Identifikationsfiguren, denen Schwarze ebenbürtig entgegengesetzt werden. Dann gibt es ganz viele Bücher, in denen schwarze Mädchen als Identifikationsfiguren angeboten werden. Es gibt gute Sachbücher und es gibt auch in der Zwischenzeit eine ganze Menge authentischer Literatur. Zum Beispiel dieses hier, In Afrika wäre ich nie allein, von Marie-Therese Schinz. Das ist 1999 erschienen. Da geht es um ein 11-jähriges Mädchen. Doro heißt die, die lebt in Hamburg. Die begleitet ihren Vater und dessen afrikanischen Freund Michel in dessen Heimatland Togo. Aber alles ist ganz anders, als sie das erwartet hat. Gut, dass ihr Vater und auch Michel meist in der Nähe sind, um ihr zu helfen. Was soll man schließlich tun, wenn die Klotür nicht zugeht und alle wollen zuschauen? Oder warum ist eine Hühnerkralle in der roten Soße? Das ist ein sehr witziges Buch für Kinder ab etwa 8 und auch ein ganz guter Einstieg ins Thema. Die Autorin war in Begleitung einer befreundeten Ethnologin auf Urlaubsreise in Togo und Ghana. Und als ich das gelesen habe, wollte ich das Buch schon weglegen und gar nicht lesen, habe es dann aber doch gelesen und war sehr angenehm überrascht. Es hat mir sehr gut gefallen. Also die hat, der ist es wirklich gelungen, das ganz schön darzustellen. Dann schwarze Mädchen als Identifikationsfigur. Dieses Buch, Wie der Fluss in meinem Dorf, da haben wir irgendwann, Saarland ist mal wieder interveniert, das war bei uns Schullektüre, das fand ich sehr schön. Das ist geschrieben von Nasrin Sheikh, die ist geboren 1950 im Iran, hat in der BRD Psychologie studiert und lebt seit 1983 in Tansania und Sambia. Ach, stopp, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Es erzählt die Geschichte des Mädchen Somo. Durch ihre Sicht erfahren wir eine Menge über das Leben in einem kleinen afrikanischen Dorf, auch über Alltag, Tradition, Mythen, aber auch um Auseinandersetzungen mit heutigen Dingen oder auch Wünschen, die so ein Mädchen von 12, 13 halt hat. Eine sehr glaubhafte Figur, auch für Kinder hier. Die können sich also sehr gut mit diesem Mädchen identifizieren. Auch dieses hier, Tochter der Krokodile, das spielt in Burkina Faso und erzählt vom Leben des Mädchen Fanta, deren Mutter seit 5 Jahren in Paris arbeitet und nur über Telefonanrufe Kontakt zu ihren beiden Töchtern hat. Bei den Sachbüchern ist zum Beispiel ganz toll von Lutz van Dijk die Geschichte Afrikas. Da muss man dann bei den Afrika, also bei den Sachbüchern muss man unterscheiden, richten sich diese Sachbücher an Kinder oder an Pädagogen und Eltern. Das richtet sich an Jugendliche. Es ist sehr toll geschrieben. Das macht sehr klar, dass afrikanische Geschichte nicht erst angefangen hat, als die Weißen kamen, sondern sehr viel früher. Und es hat ein tolles Quellendokument. Es hat unheimlich viele Texte von Politikern, von Menschen in afrikanischen Ländern selber. Ich fand es total faszinierend. Oder dieses hier, meine Safari. Zuerst habe ich gedacht, oje, nur Tiere, aber es ist eine sehr, sehr gute Darstellung des Lebens der Maasai. Dann bei der authentischen Literatur ist mein Lieblingsbuch, Wie die Geschichten auf die Welt kamen. Ein Zitat ist, die Autorin sagt in Afrika, am Anfang war das Wort gebar die Sprache gebar die Geschichte und mit der Geschichte fing der Spaß erst an. Die Geschichte spielt vor langer, langer Zeit, als die Welt noch sehr jung war. Damals gab es noch keine Geschichten. Es war wirklich schrecklich. Eine ganze Welt ohne Geschichten und ohne Träume. Manzanen Demba macht sich auf die Suche nach Geschichten und für ein geschnitztes Bild ihrer Familie erhält sie schließlich eine Muschel mit Geschichten. Und jedes Mal, wenn sie sich die Muschel ans Ohr hielt, konnte sie eine Geschichte erzählen. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Was ganz toll ist, es gab in der Frankfurter Oper vor, ich glaube, 10 Jahren ein Konzert mit ihr und Francis Bebe oder noch länger her, weiß ich nicht mehr genau, wo sie genau das auch vorgeführt haben. Phänomenal. Auch authentisch ist dieses Buch, Yoruba-Mädchen tanzend. Das ist für Jugendliche ab etwa 12. Remy wächst im Haus ihres Großvaters in Lagos auf. Dort herrscht von früh bis spät Trubel. Was mir sehr gut gefällt, die Familie ist nicht arm, sondern gehört zur Oberschicht, ist eine sehr reiche Familie. Mit 6 Jahren wird sie in ein englisches Internat gebracht. Dort fühlt sie sich total verlassen und Vorurteile machen ihr zu schaffen. Aber sie setzt sich dann mit ziemlich viel Witz und Temperament zur Wehr. Sag mir, wie ist Afrika? Immer wieder fragt der kleine Chaka und Papa Dembo gibt weiter, was er vom Leben gelernt hat. Chaka fragt nach Afrika und seinen Farben, fragt nach Papa Dembos Familie, nach seinen Freunden. Und der Großvater erzählt von seiner Mutter und von Katja, dem Vater Samba, von Leverie, dem Lebhaften, von Streichen und vom Leben im Dorf. Das ist ein sehr poetisches Buch, was gar nicht leicht zu verstehen ist. Sehr, sehr schön illustriert. Das kommt hier leider nicht so zur Geltung. Es gibt, was ich sehr gut finde, zu diesem Buch auch tatsächlich didaktisches Material für die Grundschule, weil es sonst auch für Leute, die sich nicht intensiv mit der Thematik beschäftigen, wirklich schwer ist. Also es ist nicht, es erschließt sich uns nicht. Es ist ein sehr fremdes Buch, wenn wir uns nicht intensiv damit beschäftigen. Ja, was ich hier habe, das ist Baobab. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist ein Arbeitskreis für Jugendliteratur in der Schweiz. Die geben sehr regelmäßig Leseempfehlungen aus, Kolibri, kulturelle Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern. Das heißt, die haben auch einen Kriterienkatalog erstellt, wonach man moderne Kinderbücher beurteilen kann, wo man das ansehen kann, wie kann man beurteilen, ob ein Buch gut ist, was empfehlen Sie. Bei dieser Empfehlungsliste sind immer so kurze Beschreibungen dabei. Es ist nicht nur zu Afrika, sondern es umfasst die gesamte Welt eigentlich. Zu den Kriterien bleibt vielleicht, also das ist die Internetseite www.baobabbooks.ch. Bei den Kriterien geht es also darum, einmal Menschen als entscheidungsfähig in allen Belangen ihres Lebens zu schildern. Zum Beispiel, sehr schön, das ist die schlaue Mama Samona. Sitten und Traditionen so zu schildern, dass ihr Wert im Leben der Menschen verständlich wird. In den letzten 30 Jahren ist eine riesige Anzahl positiv zu wertender Bücher erschienen, die auch ein sehr differenziertes Bild von Afrika vermitteln können. Es gibt viele Autoren und Autorinnen, die sich mit dem Thema Rassismus und Kolonialismus auch auseinandergesetzt haben. Und diese Kriterien gibt es in verschiedenen Varianten seit ungefähr Anfang der 80er Jahre. Ich finde sie auch nicht immer alle sehr problemfrei. Was wichtig ist, ist zum Beispiel, dass auch Überlegenheitsgefühle von Europäern und Europäerinnen nicht verstärkt werden sollen, dass die Geschichte der Bevölkerung und ihre eigene Rolle darin aus ihrer Perspektive dargestellt wird. Es soll dann auch keine klischeehaften Illustrationen geben. Das ist ein relativ neues Buch vom doch recht renommierten S. Fischer Verlag. Da gab es dann sowas unter A. Oder das hier war ein Buch für Ostleser, eine neue Reihe im Klett Verlag. Da geht es halt darum, auf Sprache und Stil zu achten. In diesem Buch gab es dann ein halb abgelegtes Mohrenkopfbrötchen. Das ist aus dem Jahr, also 2009, also das ist jetzt nicht wirklich alt. Ne? Auch bei der Sprache ist es oft so, wenn man da guckt, Schwarze hocken, Weiße sitzen. Die einen hausen in Hütten, die anderen wohnen in Häusern. Im Kindergarten meiner Tochter gab es irgendwann mal ein Afrika-Projekt. Es gibt es ziemlich oft in Kindergärten, ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat, die im Kindergarten sind. Also es ist wahrscheinlich so, dass irgendwann in dieser Kindergartenzeit ein Afrika-Projekt entsteht. Bei uns haben die Kinder dann eine Hütte gebaut in der Aula. Wir haben eine schöne Aula und haben eine Hütte gebaut. Mich hat es total genervt. Ich habe gedacht, ach Scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich dann irgendwann, da war so eine Wand, da konnte man Wissensfragen stellen. Ich habe dann diese Wand benutzt, um Fragen zu stellen. Ich habe dann gefragt, gibt es in Afrika keine Städte? Waren nur Bilder von kleinen Dörfern und Hütten. Gibt es keine Hochhäuser in Afrika? Also ich habe einfach naiv ganz viele Fragen formuliert, die mir dann auch alle beantwortet wurde. Das Projekt hatte nachher eine ganz andere Dimension, als die Erzieherin ursprünglich angenommen hat. Ich fand es eigentlich ganz gut und ich glaube, ich habe mit dieser Art mehr erreicht, als wenn ich so in die Konfrontation gegangen wäre. Das war so mein Östergeld, das habe ich echt geärgert. Es kann jetzt nicht sein, dass die mit den Kindern da eine Hütte bauen, ohne irgendwas zu problematisieren oder so. Und ich war echt ein bisschen sauer und habe das aber dann gelassen und habe einfach mit dieser Fragetechnik angefangen. Sie haben ja gesehen, das ist ein sehr altes Thema, was uns aber bis heute nicht verlässt. Diese Bilder, die wir da eben sahen, die haben sich ja in unser kollektives Gedächtnis hineingeprägt und sind auch heute noch deutungs- und handlungswichtig. Wenn Sie sich zum Beispiel angucken, das ist das sogenannte Afrikadorf im Zoo von Augsburg. Da gab es auch viel Proteste dagegen. Das ist schon aus dem Jahr 2005. In Saarbrücken gab es ein Abenteuermuseum. Das war von auch so einem Außenseiter, der viel gereist ist, aber ein schreckliches Teil. Wir haben mal ein Interview mit ihm gemacht. Der ist in der Zwischenzeit gestorben. Und als er tot war, nein, nicht weil wir das Interview gemacht haben, das war ein alter Mann. Als er tot war, war das Abenteuermuseum zuerst mal zu. Und es sollte dann wieder eröffnet werden. Da gab es aber dann viel Initiative, also unter anderem von uns dagegen, weil das völlig unreflektiert alles Mögliche gesammelt hat. Er hat auch von Kannibalen gesprochen. Und also das ist einfach ein ganz wildes Zeug. Oder auch das ZDF strahlte auch in den 2000, weiß ich wann, Jahren diese beiden Filme aus, Afrika Mon Amour mit Iris Berben in der Hauptrolle und Momella, hier hat jemand gelacht, kennst du das? Momella, eine Farm in Afrika mit Christine Neubauer. Ich habe die mal geguckt, als ich mit Fieber im Bett lag. Ich meine, man kann sich ja immer so Sachen antun. Ich habe da mit Fieber im Bett gelegen, habe mir die angeguckt. Beide Filme pflegen das koloniale Klischee und das Bild des unmündigen Afrikaners und der unmündigen Afrikanerin, die dementsprechend auch nur neben der schönen Landschaft und den wilden Tieren die Kulissen bilden. Helden sind weiße Männer und weiße Frauen. Oder das hier, The Big Five, das ist von 2013. Das war eine Kampagne, die hatte das Bundesministerium in Zusammenarbeit mit dem WWF damals gemacht. Links ist der Minister, der damalige Minister Dirk Niebel. Und das eigentlich ist dieses Bild, zeigt ein wildes, unterentwickeltes Afrika. Und eigentlich geht es darum, sich selbst oder Niebel selbst oder uns selbst als zivilisiert und entwickelt darzustellen und auch die Interessen, die es gibt, dann dort vertreten zu können. Das kann man mit solchen Bildern wunderschön sehen. Das sind Bilder, die sind, also diese Tiergeschichten, die sind in unserem kollektiven Gedächtnis drin. Natürlich gibt es Löwen in Afrika, ohne Zweifel, ne? Aber gut. Ja, kommen wir nochmal zur N-Wort-Debatte. Bei Pippi Langstrumpf wurde im Jahr 2009 mit Einverständnis der Erben Astrid Lindgren der Begriff Negerkönig durch Südseekönig ersetzt. Angesichts des ganz normalen Rassismus, dem nicht weiße Menschen in diesem Land ausgesetzt sind, angefangen bei körperlicher Gewalt und auch allen möglichen anderen, wurde es eigentlich höchste Zeit für genau diese Dinge. Aber ich habe mir damals die Frage gestellt, es gab damals gerade bei Buchhändlern eine ziemlich heftige Debatte darum in den Fachmedien. Und für mich war es immer so, wenn diese Begriffe in den diskutierten Büchern nicht rassistisch gemeint sind, dann frage ich mich, warum kann man sie nicht durch welche ersetzen, die tatsächlich nicht rassistisch sind. Gerade dann, wenn wir sagen, dass Kinderbücher die Welt erklären sollen und da Kindern auch Poesie nahebringen sollen. Ich kenne natürlich auch das Argument, dass man Kindern auch das N-Wort ja erklären kann, dass sie das ja auch in historischen Büchern finden werden und man dann mit ihnen darüber diskutieren kann. Aber das ist natürlich die Frage, habe ich dazu Lust, wenn ich am Vorlesen bin, habe ich dazu Lust, wenn ich gerade mich mit meinem Kind einen schönen Abend machen will und was lesen will, oder muss dann das, was Spaß macht, das Vorlesen tatsächlich zur Pädagogik werden? Ich habe in der Neuübersetzung mein Sohn vor einigen Jahren Tom Sawyer und Huckleberry Finn vorgelesen, da kommt der Begriff Nigger drin vor. Den habe ich ihm natürlich, der war noch zu klein, um das zu kennen, den haben wir uns natürlich darüber unterhalten. Das kann man schon machen, aber ich finde, in Büchern für kleine Kinder ist es überhaupt nicht notwendig. Also hier hat es auch keinerlei Funktion. Und als der Thielemann Verlag im Jahr, Anfang des Jahres 2013 ankündigte, die kleine Hexe sprachlich zu modernisieren, da haben mich die Reaktionen dann tatsächlich wieder ganz massiv überrascht. Der Verlag sagt in einer Stellungnahme, dass die meisten Mails, die ankamen, als Beschimpfungen qualifiziert werden müssen. Auch da gab es auch eine heftige Debatte in den deutschen Feuilletons. Also das war total jenseitig. Ich habe das nachher nochmal alles so zusammengesucht, was es gab. Es gab einen wahnsinnigen Drang, einfach zu bagatellisieren und nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass mit solchen Darstellungen oder solchen Begriffen auch schwarze Menschen extrem verletzt werden. Es kommt auch in diesen Briefen an den Verlag, wo auch teilweise in den Feuilletons kam, also ein sehr extrem reaktionäres Gedankengut teilweise zutage. Für mich ist das N-Wort nur ausnahmsweise in zwei Fällen zulässig, zum einen als Zitat. Ich glaube auch, dass man es ironisch gebrauchen kann, wenn das klar ist, dass aber in beiden Fällen, also wenn man es als Ironie gebraucht, muss es natürlich auch wirklich die Ablehnung des Autors und des Sprechers eigentlich klar sein. Wobei wir uns aber über eins klar sein müssen, das, was dann auf der anderen Seite der Abschaffung des sogenannten N-Worts alles zugetraut wird, das erstaunt mich auch wieder. Georg Dietz hat 2013 im Spiegel geschrieben, Deutschland wird freier, schöner und aufgeklärter sein, wenn wir nicht nur in Kinderbüchern auf das N-Wort verzichten, sondern wenn wir immer darauf verzichten. Also das finde ich dann schon, also mir scheint es persönlich wichtiger, dass wir Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen eine kritische Kompetenz im Umgang mit Afrika-Bildern zu vermitteln. Also vermitteln, wo kommen diese Bilder eigentlich her, woher haben wir die eigentlich? Also ich weiß nicht, welche Sie haben, Sie sind überwiegend ein gutes Stück jünger als ich, aber ich kann mich erinnern, dass beim Faschingsumzug bei uns im Dorf die Kannibalen, was ist ja Fasching, gibt es hier Karneval, weiß ich nicht, so richtig, ne? Ist hier nicht so die Gegend. Also bei uns waren dann immer so Wagen mit Kannibalen, Menschenfressern und allen solchen Dingen. Das hat sich in meinem Gedächtnis als Kind natürlich festgesetzt und hat eine Auseinandersetzung damit erfordert. Über Afrika haben Sie ja sehr wenig erfahren. Desto mehr eigentlich bei uns selber, und ich stelle die These auf, Europa braucht ein unterentwickeltes Afrika, um sich selbst als entwickelt zu sehen. Ich hoffe, Sie haben einiges über unsere Kultur bei uns erfahren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Nochmals, tut mir leid, dass das Ding leider abgekackt ist, aber so war es nicht. Ich bin nicht gerade der Techniker.